Es tauchen immer wieder Probleme auf, die wir als, ja, als Begründung für unterschiedliche Bewegungen an den Kapitalanlagemärkten hernehmen könnten. Aber der Markt, der Kapitalmarkt zeigt derzeit eindeutig, dass eher alles positiver gesehen wird und dass der Markt eher nach oben möchte.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Das ist in vielen Fällen aus dem Blickwinkel der Anleger, der Konsumenten ein Widerspruch. Warum? Naja, wenn wir die mediale Berichterstattung als Grundlage nehmen, dann sehen wir, dass in den Medien aktuell eher negative Stimmung tatsächlich ankommt. Angefangen mit der Inflationsthematik, die also rauf und runter diskutiert wird. Man darf auch nicht vergessen, dass aktuell hier die Gewerkschaften im Vordergrund Verhandlungen führen, Lohnrunden verhandeln und dafür diese mediale Geschichte durchaus unterstützend ist. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass die Frage mit der Rezession mittlerweile auch schon in den Medien ankommt und groß geschrieben wird, es kommt die Rezession oder auch nicht, weil es eben nicht so fix ausgemacht ist. Natürlich kann man wetten darauf. Und wenn man wettet und es kommt dann nachher so, dann ist immer die Frage, ob man sich das eingestehen kann, dass man nur gewettet hat und sich dann nicht überlegener fühlen braucht, zu sagen, ich habe es gewusst. Ja, so, das ist immer die Frage, wie weit ist man selbst reflektiert. Und auch wenn wir so negative Stimmungslagen haben, sind viele Punkte da, auch einfach zusammengefasst, die eher zeigen, dass der Kapitalmarkt nach oben will. Und letzte Woche habe ich schon darüber kurz hier berichtet und gesprochen, dass Jamie Dimon, der CEO, der Chef von JP Morgan, keine kleine ja, Nebensparkasse, sondern doch recht wesentlicher Akteur weltweit, bei einer Konferenz gemeint hat, naja, die Finanzindustrie sollte sich einfach vorbereiten, weil es könnten kleinere, aber auch größere Stürme daherkommen. Die Aussage an sich ist unnötig, weil ich eigentlich davon ausgehe und erwarte, dass ein CEO eines Unternehmens genau das macht. Er hat die Aufgabe, seine Firma auf alle Eventualitäten vorzubereiten. Das ist wie bei einem Kapitän auf hoher See. Der muss einschätzen und in der Lage sein, ob seine Mannschaft für die möglichen Stürme, die dort, wo sie gerade segeln, wenn die, ob dafür die Mannschaft vorbereitet ist und muss Vorkehrungen treffen. Das heißt, das war so die Aussage von Jamie Dimon. Aber was viel wichtiger war, dass am gleichen Tag ein Mitarbeiter von ihm, das ist ein Quant-Analyst, den ich sehr schätze, weil er immer wieder sehr interessante Hintergrunddaten analysiert, aus denen man Themen sieht, bevor man sie sieht. Und das ist der Kolanovic. Und den zitiere ich auch immer wieder. Auch er sagt ganz klar, er hat nicht immer recht, weil er es gar nicht versucht. Ich habe irgendwann eine Podcast-Folge darauf aufgebaut, dass wir aus meiner Sicht keine Gurus brauchen. Die Welt braucht keine Gurus. Ich weiß schon, dass die Menschen ganz gern hinter Gurus sich verstecken und denen gern die Verantwortung abgeben möchten, aber die brauchen wir nicht. Und auch der Kolanovic analysiert nur die Daten und der sagt, aus den Datenströmen sieht man ganz eindeutig, dass einerseits dadurch, dass China jetzt aus der aktuellen Pandemiephase, aus dem aktuellen Lockdown rausgeht und Richtung Lockerung seine Wirtschaft ausgerichtet hat, plus gleichzeitig die chinesische Notenbank positive Signale sendet, von da geht da mal ein Impuls aus. Die Welt ist, egal wie wir es drehen und wenden, im vergangenen, ja, im ganzen Jahr, seit einem Jahr davon stark belastet worden, dass China hier mit der Null-Covid-Strategie und mit den harten Lockdowns alles abgedreht hat und die Lieferketten hier komplett zu erliegen gekommen sind. Darüber haben wir jetzt auch gar nicht so viel berichtet wie noch damals 2020. Ist es jetzt da mit Covid in China vorbei? Wissen wir nicht. Im Moment schauen die Daten danach aus, dass die Zahlen einmal zurückgehen. Die Impfstoffe, die bis jetzt China verwendet hat, scheinen nicht so wirksam zu sein wie die europäischen oder wie die westlichen Impfstoffe. Ob sie jetzt umschwenken und die westlichen Impfstoffe akzeptieren, das wird die Frage sein. Wie stolz ist Xi Jinping? Er hat eine Linie verkündet und es ist immer so, wenn ein Mann die Richtung vorgibt, dann birgt es natürlich auch Gefahren und es ist die Frage, wie selbstreflektiert ist er und geht er von seiner sturen Linie ab. Aber grundsätzlich ist jetzt einmal diese Entwicklung positiv. Das Zweite, was mit dazu kommt, weil China geöffnet wird, steigt natürlich die Nachfrage Richtung Öl wieder stärker an. Das wirkt sich natürlich darauf aus, dass die Ölpreise nicht so schnell wieder runterkommen können. Es gibt auch eine ganz aktuelle Studie, die von Goldman Sachs rausgekommen ist und die belegt, dass diese Mehrproduktion, die letzte Woche beschlossen wurde von den OPEC Plus Ländern, leider die steigende Nachfrage nicht komplett wird kompensieren können und es wird dazu führen, dass der Ölpreis kurzfristig noch weiter steigen wird, auch ohne Spekulationswellen, bevor dann der Ölpreis wieder sinken kann. Und da kam die Frage, warum sollte der Ölpreis danach wieder sinken? Die Geschichte ist recht einfach. Bei niedrigerem Ölpreis ist in der Vergangenheit, in den vergangenen Jahren, sehr wenig in die Förderinfrastruktur investiert worden. Und wenn sowas beschlossen wird wie letzte Woche, dass mehr Öl gefördert werden sollte, muss man die Frage stellen, wer ist denn dazu überhaupt in der Lage? Und die Saudis, Saudi-Arabien, ist da am weitesten, weil schon aus alten Studien bekannt, für sie die Ölförderung am günstigsten ist. Sie müssen also am wenigsten in die Infrastruktur investieren, deswegen investieren sie auch viel. Also sie müssen wenig Kapital in die Hand nehmen, um dementsprechende Förderinfrastruktur aufzubauen. Alle anderen müssen sehr viel mehr Geld investieren, brauchen also einen höheren Ölpreis an den Weltmärkten, damit sich das rechnet. Es wird ja nun mal nirgends investiert, wo es sich kurzfristig nicht rechnet. Und deswegen ist auch so, dass diese Investitionen jetzt erst anlaufen. Dafür muss der Ölpreis auch eine Zeit lang oben bleiben, sonst wird das gar nicht gestartet. Und es dauert dann so circa halbes, dreiviertel Jahr, bis diese Förderkapazitäten wieder hochgefahren werden können. Und dann kann der Ölpreis sinken. Bis dahin werden wir sehen, wo wir überhaupt sind. Also es ist nicht so eine einfache Geschichte, dass man jetzt sagt, okay, da stell dich an dieser Schraube und dann geht alles in diese Richtung. Was wirkt gegen diese steigende Ölpreise? Weil steigende Ölpreise sind weiterhin Inflationstreiber. Und wir hätten ja gerne eine Peakbildung bei der Inflation, dass wir sagen können, okay, die Dynamik nimmt ab, auch wenn die Inflation auf hohem Niveau bleibt, aber es steigt nicht mehr. Was wirkt dagegen? Naja, das, was dagegen wirkt, sind von vielen Handelsunternehmen jetzt aktuell gemeldet, die sehr, sehr hohen Lagerbestände. Die Unternehmen haben nach der Pandemie sehr, sehr stark eingekauft. Die Lager waren aus der Lockdown-Phase leer. Und im ersten Schwung, wie die Lieferketten noch funktioniert haben und wieder angelaufen sind, haben sehr viele Unternehmen nicht nur das eingekauft, was sie aktuell zum Verkaufen brauchen, sondern sie haben begonnen, ihre Lager aufzufüllen. Haben es aber nicht nur normal aufgefüllt, sondern teilweise viel stärker aufgefüllt. Und jetzt kommen einzelne Meldungen raus, dass in diesen Unternehmen die Lagerbestände viel zu hoch sind. Und das sind teilweise Produkte und Waren, die in einem Jahr oder gerade vielleicht im Jahresende, wenn Winter kommt, nicht mehr gebraucht werden. Sie brauchen aber die Lagerflächen. Das heißt, sie werden mit Sonderangeboten und Dumpingpreisen diese Waren verschleudern müssen. Das ist wiederum gut für die Inflation. Warum sollten Sie das tun? Naja, noch einmal, Sie leben davon, dass Sie Waren schnell bewegen, schnell umsetzen und nicht davon, dass Sie Waren irgendwo lagern. Speziell Waren, die dann möglicherweise in einem Jahr schon so veraltet sind, dass das niemand mehr haben will, weil die nächste Generation schon da ist, gerade im technischen Bereich. Eine Meldung, die jetzt zusätzlich noch rausgekommen ist, ist eine gute Information oder eine gute Nachricht für die Häuselbauer, weil diese Handelsunternehmen signalisieren, dass aufgrund der steigenden Preise im Häuselbaubereich die Nachfrage zurückgegangen ist. Das führt natürlich dazu, dass die Preise nicht mehr steigen. Und nicht nur, dass die Preise nicht mehr steigen, sondern sie rechnen damit, dass die Preise beginnen werden, sogar zu sinken. Damit, sie sagen natürlich, verkünden das deswegen, weil sie damit signalisieren wollen, dass wenn die Preise sinken, was ja für die Konsumenten gut ist, ist gleichzeitig für die Unternehmen schlecht, weil die Unternehmen damit Margen verlieren. Und das ist ja dieses, das doppelte Spiel. Einerseits ist der Konsument wichtig, damit er sich wohlfühlt und einkauft. Und die Nachricht, dass die Preise sinken würden, motiviert durchaus den Konsumenten, was in der jetzigen Situation gut ist. Weil wiederum eine andere Studie aufgezeigt hat, dass die Konsumenten speziell in Amerika ihre Stimulus-Schecks plus die Ersparnisse, die sie gehabt haben aus dem Covid-Lockdown, aufgebraucht haben. Das heißt, der Konsument könnte auf dem jetzigen Niveau noch etwa 3 bis 6 Monate weiter fröhlich konsumieren. Danach würde aber der Konsum zurückgehen, weil eben die Reserven weg sind. Jetzt haben wir auf der einen Seite eine weiterhin hohe Beschäftigung. Das führt dazu, dass die hohe Beschäftigung genug Liquidität wieder den Menschen liefert, damit sie weiter konsumieren können. Die Kreditkartennutzung ist zwar sehr hoch, aber Konsumkredite sind nicht ausgeweitet worden. Das ist das Zweite, was passieren kann, dass der Konsument mit einem Job im Hintergrund sich wohlfühlt und damit weiterhin konsumiert. Was man aber nicht vergessen darf auf der Konsumentenseite, ist die Tatsache, dass jetzt seit Jahresanfang allein der amerikanische Markt etwa 9 Billionen Dollar an Börsenkapitalisierungswert verloren hat. Und wir wissen, die breite Masse, die Menschen, die messen ihre Stimmungslage an den aktuellen Kursen. Und auch wenn sie nicht realisierte Gewinne haben, aber die Depotauszüge hohe Werte zeigen, dann fühlen sie sich vermögender und das Geld sitzt lockerer und die Kreditkarten werden schneller gezuckt. Und wenn die Kurse zurückgehen, obwohl das nicht realisierte Verluste sind, fühlen sich die Menschen quasi ärmer und konsumieren weniger. Und das ist also eine Geschichte, die man nicht vergessen darf. 9 Billionen Dollar ist viel. Der Amerikaner ist hier ganz anders aufgestellt wie der Europäer. Die Europäer spüren das in der breiten Masse nicht. Warum? Weil in Europa viel zu wenig Kapital tatsächlich direkt in der Wirtschaft angelegt ist. Und das ist in solchen Phasen, wenn die Märkte zurückgehen, zwar psychologisch besser, aber wenn die Märkte steigen, dann ist es schlechter, weil man natürlich da diese Steigerungen nicht mitmacht. Nur damit wir die 9 Billionen zuordnen können, in der tiefsten Phase der 2020er Pandemie, also in April, Mai 2020, waren die Kursrückgänge 12 Billionen Dollar im amerikanischen Markt. Jetzt haben wir 9 Billionen Dollar. Also es ist in der Relation weniger. Aber was man nicht vergessen darf, dass Ende 2019 und 2020 die amerikanischen Privathaushalte noch nicht so stark in Börsen und in Kapitalanlagemärkte investiert waren wie Ende 2021, Anfang 2022. Warum hat sich das geändert? Naja, in der Pandemie hatten wir genau diese Entwicklung, das neue Phänomen, dass hier die Privaten über Neo-Broker-Unternehmen Gratiskonten quasi begonnen haben, einfach zu zocken. Sie konnten nicht nach Las Vegas ins Spielcasino und haben dann an den Kapitalanlagemärkten gezockt. Die Kurse sind nach oben gegangen, steigende Kurse ziehen noch mehr Leute an. bei Unternehmen wie Trade Republic oder Unternehmen wie Robin Hood oder Charles Schwab, also Firmen, die eben als Neobroker diese gratis Online-Konten angeboten haben, sind die Kontenöffnungen explodiert förmlich. Und das hat sich verschoben. Das heißt, diese 9 Billionen Dollar fühlen sich derzeit in Amerika schmerzhafter an als 2020 die 12 Billionen Dollar. Und das könnte, wie gesagt, auf den Konsumenten stimmungsmäßig dich niederschlagen. Wir werden das diese Woche sehen, weil die aktuellen Verbraucherzahlen rauskommen werden am Donnerstag. Und das signalisiert dann, das zeigt dann leicht, wie in welcher Stimmungslage ist denn überhaupt der Konsument. Und was beschäftigt mich noch in der aktuellen Situation? Das, was immer wieder auftaucht, wenn ich so die Hintergründe versuche zu beleuchten, sind Fragen von solchen Investoren oder Kunden, die zeigen, dass die breite Masse leider noch nicht so weit ist, sich mit den Themen zu beschäftigen. Angenehm als Financial Planner sind natürlich solche Kundengespräche, wo man sich hinsetzen kann, in Ruhe die Fakten bespricht, in Ruhe eine Strategie erstellt, keine Marketingfallen notwendig sind, um den Kunden jetzt irgendwo mit irgendwelchen Themen zu überreden. Und wenn man, also Gespräche, wo man auch kritische Situationen gemeinsam diskutieren und beleuchten kann. Es gibt immer mehr solche Gespräche, aber leider nicht alle. Und ich bin in den letzten Tagen wieder mal in eine Gesprächssituation hineingekommen, wo ein noch nicht Kunde, aber möglicher Kunde gesagt hat, aber können Sie mir eine Garantie dafür abgeben, dass dies und jenes passiert? Wo ich dann gemerkt habe, wie ich begonnen habe zu sagen, dass ich A, keine Garantie abgeben will, vielleicht könnte ich, aber ich will es gar nicht, um ihn in dieser scheinbaren Sicherheit zu wiegeln, die es nicht gibt. Wir können über die Themen gern diskutieren. Das ist die eine Sache, also welche Garantie. Und dann die zweite Aussage, okay, ich mache das, wenn es sich lohnt. Ich gesagt habe, was heißt, wenn es sich lohnt? Naja, weil wenn es sich nicht lohnt, dann mache ich es nicht. Dann stelle ich immer die Frage, okay, was machen Sie anstatt sinnvoll für sich Reserven zu bilden und aufzubauen, was machen Sie sonst mit dem Geld? Und dann kommt sehr oft die Aussage, na, dann gebe ich es für irgendwas aus. Irgendwas heißt einfach nur verprassen, verjodeln oder gibt es eine konkrete Geschichte, die Sie kaufen wollen? Wo Sie sagen, da will ich investieren oder da benötige ich etwas. Also hat der eine Anleger gesagt, ist doch wurscht. Hauptsache, ich lege es nicht an. Ich gesagt habe, naja, aus dem Blickwinkel als Financial Planner ist es nicht egal, weil entweder haben Sie was Klares vor, eine klare Zielsetzung, dann ist Financial Planning dafür gedacht, dass wir darauf hinarbeiten und dass Sie ohne Zockerei, ohne Gefahr, dass Sie was verlieren, das Geld zur Verfügung haben, wenn Sie es benötigen. Aber dafür brauchen wir diese klare Zielsetzung. Wenn Sie sagen, für irgendwas, naja, irgendwas gibt es immer, da brauchen wir nicht über klare Finanzplanung uns zu unterhalten, welche Kurse oder welche Gewinne aus der Anlage rauskommen, ist auch völlig egal, weil Sie ja nicht mit einer klaren Idee überhaupt als Investor irgendwo hingehen, sondern sich nur von Versprechen blenden lassen. Und es gibt zu diesem Versprechen aus der Finanzindustrie eine sehr interessante Studie, dass in den vergangenen 40, 50 Jahren die meisten Privatanleger, und ich glaube, da war die Zahl über 60%, wenn sie die Kaufversprechen, sprich die Versprechen, die sie bekommen haben beim Abschluss eines Produktes, damit verglichen haben, was dann zum Schluss tatsächlich rausgekommen ist, dann haben deutlich mehr als 60% draufgezahlt. Und trotzdem steckt es in sehr vielen Menschen so drinnen, dass sie quasi so ein Versprechen haben wollen. Sie sind fast gierig auf irgendein Versprechen, auf irgendeine Story, die ihnen jemand erzählt, damit sie ihr sauer verdientes Geld hergeben. Ja, und mit dieser Nummer kann ich nicht mit. Also ich weiß, dass die ganze Industrie und alle, die auf diese Verkaufs- und Werbemaschen aufspringen, mich dafür hassen und hoffen, dass möglichst wenige Hörer da sind, die das hören. Aber mir ist es egal. Im Endeffekt glaube ich, dass die Transparenz und über die Themen offen zu sprechen viel mehr bringt. Und das ist natürlich kein Massenphänomen, sondern das können Einzelne machen, die ihr hier einschalten und sagen, okay, ich diskutiere die Themen und treffe dann die Entscheidungen danach mit möglichst viel Hintergrundinformation, wie viel Risiko ich mir dafür einkaufe, dass ich dementsprechende Rendite kriege. Ich sehe, mir ist die Zeit wieder mal davon gelaufen. Ich habe nicht alles das, was ich hier gedanklich vorbereitet habe, einbauen können, aber es macht nichts. Es ist so spontan heute rausgekommen, welche Themen mich aktuell beschäftigen und was aus den täglichen Gesprächen so überbleibt, was ich entweder in der Nacht oder morgens in meinem Podcast aufarbeiten kann. Damit wünsche ich auch heute wieder einen schönen Tag. Freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.